Ich habe heute eine etwas tiefere Stimme, das ist gar nicht so schlimm. Hab in den letzten Tagen sehr viel gesungen und bin ein bisschen heiser. Aber wenn ich noch ein bisschen singe, ich singe das dann wieder raus. Oder vielleicht predige ich das auch raus, mal gucken. Aber ich denke, meine Stimme hält durch, die ist da nicht so empfindlich. Ihr sagt nur mal ab und zu, hallo Matthias, ich bin auch noch da. Dann sage ich, hallo Stimme, schön, dass es dich gibt. Es geht heute um ein herausforderndes Thema, nämlich um das Thema Heilung. Sibylle hat am 29. Dezember 2019 dazu eine Predigt gehalten und ich empfehle euch, diese Predigt auch euch nochmal anzuhören. Nämlich, ich werde mich darauf beziehen, ich werde da nichts wiederholen. Und ich habe mich am Freitag mit dem Burkhard Gödicke getroffen, dem das Thema auch auf dem Herzen liegt. Und wir haben uns ein wenig abgesprochen, wie wir das aufteilen. Und ich versuche so die Lücken auszufüllen, die ich so denke, dass die noch übrig sind. Das heißt, wenn ihr vielleicht mit meiner Predigt heute nicht so ganz einverstanden seid, dann kann ich damit sehr gut leben. Erstens, weil das herausfordernd ist und zweitens, weil sich die Predigten auch ergänzen. So ist es auch mit dem Wort Gottes. Wenn wir einen Vers rausnehmen, dann kann der uns ganz gut gefallen oder er kann uns auch extrem nerven. Oder manchmal können wir ihn auch gar nicht einordnen. Und das liegt daran, dass ein einzelner Vers vielleicht richtig ist, aber nicht die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist erst, wenn alles zusammengesehen wird. So schreibt das nämlich der Psalmist in Psalm 119, Vers 160. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Die Summe, das heißt alles zusammengesehen, alles zusammengelesen, alles zusammengedacht, das ist die Wahrheit. Ich weiß, es ist herausfordernd und wahrscheinlich werden wir auch in ein paar Predigten zu diesem Thema nicht alles irgendwie ausgiebig und erschöpfend erklärt haben, aber wir wollen uns dem auf jeden Fall annähern. Heilung ist ein herausforderndes Thema, weil das, wenn wir die Geschichten so von Jesus lesen, wie er dann Menschen geheilt hat, das können wir so schlecht nachvollziehen. Beziehungsweise wir haben keine Erklärung dafür, wie das überhaupt funktioniert. Wenn wir das Gleiche machen, wenn wir irgendwie auf die Erde spucken da, ein bisschen Schlamm machen und Leuten, die blind sind, auf die Augen streichen, dann haben wir nicht die Garantie dafür, dass die dann hinterher sehen können, wie das bei Jesus war. Und Jesus hat das auch jedes Mal irgendwie anders gemacht. Von daher ganz schwierig, ein Prinzip da abzuleiten. Über Jahrhunderte haben die Menschen überhaupt nicht daran gezweifelt. Die Kirche war quasi stärkste politische Kraft. Nichts ging ohne die Kirche. Die Kirche hat alles bestimmt. Und wie schön das ist, auf der einen Seite, wenn Gott so im Mittelpunkt, so im Zentrum steht und die Bibel als Maßstab für Erklärung der Welt gehalten wird, so negativ kann das auch gebraucht werden, um Menschen damit zu unterdrücken. Wenn man Bibel falsch versteht, falsch auslegt, kann man das auch so machen. Und dann gab es die Aufklärung. Das ist auch schon einige Jahre her. Und da wurde dann ein Wechsel vollzogen. Gott ist aus dem Zentrum rausgeschoben worden und dafür kam dann der Mensch dort hinein. Alles konnte man erklären. Die Wissenschaft hat angefangen und die ganze Medizin hat angefangen und man hat die Hintergründe erkannt, warum Dinge irgendwie so sind. Man wusste plötzlich nicht mehr, die Erde ist Zentrum des Universums, sondern die Erde dreht sich um die Sonne und die Sonne dreht sich um, irgendwo ist Bestandteil der Milchstraße, wie auch immer. Es hat sich etwas geändert, weil wir Menschen mehr Erkenntnis dazu bekommen haben. Aber die Gefahr der Wissenschaft ist, und das sehen wir manchmal auch heute noch, dass wir sagen, der Mensch hat ja alle Möglichkeiten. Wenn wir jetzt vielleicht die Möglichkeiten noch nicht haben, wir müssten nur ein bisschen weiter forschen, dann wissen wir alles und dann können wir auch alles. Das bedeutet letztendlich, zu Ende gedacht, macht der Mensch sich selbst zu Gott, weil er sich selbst als den Maßstab ansieht. Und das ist dann zu weit gedacht. Es gibt, selbst heute gibt es immer noch Dinge, die wir Menschen uns nicht erklären können, weil sich mal mit dem Universum ein wenig auseinandersetzt und das, was die Wissenschaftler wissen von dunkler Materie und dunkler Energie und die versuchen das zu erklären, aber sie haben letztendlich keinen Beweis dafür, wie das wirklich funktioniert. Da wissen wir, wie wenig wir eigentlich jetzt noch wissen. Und wir müssen gar nicht so weit gehen, wenn man in die kleinen Atome guckt. Die Physiker wissen das wahrscheinlich viel besser, wie viel Abenteuer man da immer noch erlebt, wenn man da forscht in den kleinsten Teilen. Und das Universum, das ist so groß, so riesig, mich interessiert das total. Und ab und zu gibt es mal Dokumentation darüber. Und ich tue dann immer so, als hätte ich das verstanden. Aber ich war ja noch nicht mal überall auf jedem Flecken dieser Erde, noch nicht mal auf jedem Kontinent. Ich war noch nicht im Weltraum, geschweige denn auf dem Mond. Und die Erde ist für mich riesig. Wie soll ich überhaupt das Sonnensystem verstehen mit diesen ganzen Ausmaßen? Und wie soll ich dann das Universum verstehen? Und da merke ich, dass ich als Mensch total begrenzt bin. Und wenn ich dann sage, ich bin aber der Mittelpunkt des Ganzen, ich bin das Zentrum von dem, dann bin ich ziemlich egoistisch und dann bin ich auch überheblich. Auf der einen Seite war das gut, dass der Mensch entdeckt hat, dass er von Gott viele Fähigkeiten bekommen hat und dass man auch viele Dinge erklären kann. Und auf der anderen Seite ist es aber auch gut, dass man erkennt, dass es einen Gott gibt. Ich fange mal ganz vorne an. Gott hat diese Welt geschaffen. Und als er das fertig gemacht hatte, sagte er, es ist sehr gut. Sehr gut. Es geht nicht besser. Adam und Eva waren Bestandteil dieser Schöpfung. Sie lebten im Garten Eden. Gott kam jeden Abend zu Besuch. Sie hatten direkte Gemeinschaft. Sie hatten einen Auftrag, die Erde zu bebauen und zu pflegen, zu bewahren. Und eigentlich war das ein schönes Leben, so wie man sich das wünscht. Das ist ein Leben im Paradies. So hieß das ja auch. Das war das Paradies. Aber dann kam der Teufel, der etwas dagegen hatte, dass Mensch und Gott sich so nah sind und dass das Paradies ja auf dieser Erde ist. Und er hat die Menschen verführt, so wie er das heute auch immer noch tut. Und seitdem leben wir in einer gefallenen Welt. Wir müssen hart arbeiten. Der Ackerboden wurde verflucht, sodass Adam von nun an, also von damals an, hart arbeiten musste, gegen das Unkraut kämpfen, um dem Boden die wertvolle Nahrung zu, in Anführungszeichen, entreißen. Und genauso für die Frau, dass die Geburt schwierig und schmerzhaft sein wird. Das sind Folgen des Sündenfalls. Und genauso auch der Streit zwischen Menschen oder die Krankheit, die in die Welt gekommen ist, das ist alles passiert, weil wir von Gott weggegangen sind, weil es nicht mehr das Paradies war. Und dann lese ich in Offenbarung 21 vom neuen Jerusalem, also von dem, was mal sein wird. Und da sagt dann der Johannes, jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben, auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Das ist dann wieder so, wie es früher im Paradies war. Wir Menschen haben Gemeinschaft mit Gott und alles das, was der Sündenfall uns Schlechtes gebracht hat, das ist weg. Das wird nicht mehr sein. Was früher war, ist für immer vorbei. Ja, aber wir leben irgendwo dazwischen. Der Sündenfall ist in der Vergangenheit, das neue Jerusalem ist in der Zukunft. Wir leben jetzt in dieser gefallenen Welt, in dieser Welt, wo der Satan regiert, wie es aussieht. Wir leben in dieser Zwischenzeit, aber wir sind dem Teufel nicht hilflos ausgeliefert. Das ist die gute Botschaft. Nämlich mit der Gemeinde hat die Königsherrschaft Gottes hier auf dieser Erde begonnen. Das ist das, was Jesus gepredigt hat, als er auf dieser Erde war. Und das ist das, was auch die ersten Apostel gepredigt haben. Mit der Gemeinde hat die Königsherrschaft Gottes hier auf dieser Erde begonnen. Und was damals für Adam und Eva im Garten Eden galt, das gilt heute geistlich auch für uns. Seid fruchtbar, vermehrt euch, bedeutet, führt die Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus und fügt sie der Familie Gottes hinzu. Vermehrt euch, breitet die Königsherrschaft über die ganze Erde aus, macht euch die Erde untertan, so war das der Auftrag an Adam und Eva. Breitet die Königsherrschaft Gottes über die ganze Welt aus. Und das ist auch das, was Jesus im Missionsbefehl gesagt hat, dass wir Jünger machen sollen, dass wir in alle Welt gehen sollen. Bis an die Enden der Erde sollen wir gehen und wir sollen die Menschen zu Jünger machen. Und in diesem Herrschaftsbereich Gottes, da regiert auch Gott. Das ist so wie eine Enklave hier auf dieser Erde, wo wir so viel Böses sehen und wo so offensichtlich der Teufel seine Finger im Spiel hat. Aber hier in der Gemeinde soll es nicht so sein. Und diese Gemeinde soll sich ausbreiten. Es sollen nicht nur 50 oder 60 Leute in Klausthal-Zellerfeld dazugehören. Okay, das sind noch ein paar mehr Kirchen hier, aber sage ich mal vielleicht 200 oder 500 Menschen. Es leben so viel mehr Menschen in Klausthal-Zellerfeld, die auch zu diesem Königsherrschaftsbereich Gottes dazugehören sollen. Sie sollen auch erleben, was es bedeutet, oder den Unterschied bedeuten, unter der Herrschaft Gottes zu stehen oder unter der Herrschaft des Teufels zu stehen. Und deshalb ist es so wichtig für die Gemeinde, dass wir unseren Auftrag erkennen und wahrnehmen. Gott hat sich festgelegt, dass er mit der Gemeinde Geschichte schreibt, dass er mit der Gemeinde den Unterschied macht in dieser Welt. Und da kommt auch dann das Thema Heilung bzw. Krankheit mit hinein. Ich beziehe mich mal auf Jesaja 53, darüber hatte auch Sibylle gepredigt. Und in diesem Kapitel geht es um den sogenannten Gottesknecht. Das ist eine Prophetie auf einen Menschen, der einmal uns erlösen wird. Und das ist einige hundert Jahre aufgeschrieben, bevor Jesus auf die Welt kam. Ich lese mal in Jesaja 53 die Verse 4 und 5. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Bei prophetischen Worten ist das so, dass sie nicht immer nur einen Erklärungshorizont haben, wie man das sagt. Aber ich möchte das nicht zu ausschweifend machen, sondern erklären oder sagen, dass das, was der Jesaja hier gesagt hat, die endgültige Erfüllung in Jesus Christus gefunden hat. Der Jesaja beschreibt nämlich einen Menschen, der Schuld getragen hat und Krankheit getragen hat, gleichzeitig. Es geht um einen Mann, der das getan hat und dadurch die Menschen befreit hat. Und dieser eine Mensch, der das getan hat, das war Jesus. In Jesus Christus hat sich diese Prophetie vollständig erfüllt. Jesus hat ein vollständiges Opfer gebracht, als er am Kreuz gestorben ist. Er wurde vorgefoltert und dann gekreuzigt, hat er nichts ausgelassen. Es gibt keine einzige Sünde auf dieser Erde, die Jesus nicht getragen hätte, und keine einzige Krankheit ist übrig geblieben, für die Jesus nicht gelitten hätte. Und das ist eine Herausforderung. Ich stelle das erstmal so hin, ich sage das so ganz bewusst und ich will das auch nicht relativieren. Jesus ist für jede Krankheit und für jede Sünde gestorben. Unser ehemaliger Präses, der Ingolf Elzel, der hat mal über Heilung und Errettung gepredigt. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Und er hat gesagt, in Gemeinden sieht man das oft gar nicht so. Okay, die Menschen bekehren sich, ihre Sünden werden vergeben, sie werden hinzugetan zur Familie Gottes. Das erleben wir immer wieder. Aber dass Menschen geheilt werden, das ist so, so selten. Und ihm ist was aufgefallen. Wenn er nämlich außerhalb der Gemeinde war, evangelistisch unterwegs auf der Straße und hat gepredigt, haben sich die Menschen auch bekehrt. Und wenn er dort draußen für die Menschen gebetet hat, dann sind sie viel öfter gesund geworden als in der Gemeinde. Und da hat er gesagt, nicht, dass die Gemeinde irgendwie eine schlechtere Qualität hätte oder sowas, aber Gott beweist sich als der Gott bei den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Wie soll das Gott auch tun? Das ist doch das Beste, wenn wenn ein Mensch krank ist, irgendwelche Schmerzen hat und er nicht weiß, wie er die losbekommen kann, und dann kommt da irgendwie so ein Durchgeknallter, der für ihn betet und plötzlich sind die Schmerzen weg. Was ist das doch für eine großartige Sache? Da kann man nicht einfach sagen, ja, war Zufall. Nee, das geht dann nicht mehr. Und das ist diese doppelte Speerspitze des Evangeliums, also das, womit Gott in dieser Welt hineinwirkt. Gott möchte heilen und Gott möchte erretten. Das habe ich gehört, da war ich wahrscheinlich Teenager oder ganz junger Erwachsener. Mir ist das hängen geblieben. Und dann war ich bei einer evangelistischen Veranstaltung dabei, hieß Summer to Go mit Werner Nachtigall. Das ist ein Evangelist, wie er im Buche steht. Das ist ganz natürlich bei ihm, er ist wirklich als Evangelist berufen. Und es geht nicht, dass er einfach im Eiscafé sitzt, ohne dass sich die Bedienung oder der Nachbar neben ihm bekehrt hat. Das gehört einfach zu seinem Leben dazu, das strahlt einfach aus ihm heraus. Oder wenn er im Flugzeug unterwegs ist, dass dann sich die Sitznachbarn neben ihm bekehren. Ich bin mit ihm befreundet, habe sogar schon mal bei ihm zu Hause übernachtet. Und auf Facebook bin ich auch mit ihm befreundet. Und fast jeden Tag sehe ich dann irgendwelche Berichte von ihm, wie sich wieder Menschen bekehrt haben. Das ist einfach Teil seines Lebens. Und ich bin jetzt nicht der geborene Evangelist, aber ich möchte mich gerne herausfordern lassen. Deshalb habe ich mich bewusst dafür Summer to Go angemeldet, für eine evangelistische Veranstaltung. Und wir wurden vorher geschult. Und da wurde genau das Gleiche gesagt. Da wurde gesagt, wenn wir nach draußen gehen und Jesus Christus verkündigen als den, der von Sünden befreit, dann müssen wir damit rechnen, dass Jesus auch Krankheit heilen möchte. Wenn jetzt meine Sünde weggenommen wird, das sieht man ja nicht von außen. Vielleicht fühlt man das gar noch nicht mal so richtig. Das ist ja irgendwie ein Vorgang, der nicht sichtbar ist, nicht fühlbar ist. Aber wenn jemand geheilt wird gleichzeitig, das merkt der andere. Und wenn beides zusammenkommt, Erlösung und Heilung, das macht etwas mit dem Menschen. Das ist das eine, das Sichtbare ist die Bestätigung dafür, dass auch dieses Unsichtbare passiert ist. Und dann wurden wir vorbereitet. Und da war dann ein Teenie-Mädchen, das hatte einen Bänderriss, konnte nicht laufen, hatte Krücken. Und dann wurde gesagt, okay, dann beten wir doch jetzt schon mal um Heilung. Nicht, dass wir hinter auf der Straße sind und nicht wissen, was wir machen sollen. Und dann haben wir für dieses Teenie-Mädchen gebetet. Und dann wurde gefragt, ist es besser? Er hat gesagt, nee, tut immer noch weh, ich kann nicht laufen. Da meinte dann der Leiter, ist kein Problem, Jesus hat auch schon mal zweimal für einen Menschen gebetet. Und dann haben wir nochmal gebetet und danach, oh, Schmerzen sind weg. Und da hättet ihr mal den Gesichtsausdruck sehen sollen. Ich meine, Bänderriss ist ja nicht irgendwie sowas. Und seitdem, von dem Moment an, musste sie keine Krücken mehr tragen. Das war für uns die ganze Zeit, als wir da waren, der sichtbare Beweis dafür, dass Jesus heute noch heilt. Und es gab keinen Tag, an dem wir draußen waren, wo Jesus nicht irgendwelche Menschen geheilt hat. Ein Teilnehmer, der ist nur mit seiner Mutter mitgekommen, das war ein 10-jähriger Junge, der war auch immer mit dabei, hat immer zugehört, war halt Begleitung seiner Mutter. Und als wir draußen Straßeneinsatz gemacht haben, war er halt auch da. Und da war ein anderer Junge, der war 11 Jahre alt. Der hatte beim Spielen im Freibad einen Stock ins Auge bekommen und konnte schon seit 2 Jahren nicht mehr sehen. Das war nur ganz verschwommen, konnte kein scharfes Bild sehen. Und dann geht dieser 10-Jährige zu ihm hin und sagt, was, du kannst nicht sehen? Jesus heilt. Hat ihm die Hand aufgelegt und danach war der Junge geheilt, dieser 11-Jährige. Ist doch krass, oder? Ich meine, wenn man sowas nicht selbst erlebt, ihr hört jetzt nur die Geschichte von mir, ne, und sagt, ja, ist schon passiert. Aber wenn man wirklich dabei ist und sieht, wie das Leben von Menschen verändert werden und dann den Gesichtsausdruck der Menschen, die plötzlich Heilung erlebt haben, da weiß man, das ist nicht nur irgendwie was dahergesagt ist, das ist wirklich, wirklich passiert. Und ich möchte euch damit Mut machen, Jesus heilt heute auch noch. Er tut das heute auch noch und er will das auch noch tun. Das ist nämlich ein Teil dieser Gottesherrschaft, dieser Königsherrschaft Gottes, unter der wir leben. In dieser Königsherrschaft zeigt sich Jesus auch als der König. Aber ich muss auch die andere Seite beleuchten. Es gibt auch Menschen, die machen damit Unfug. Gott hat nämlich auch die Gnadengabe der Heilung gegeben. Das heißt, er hat Menschen spezifisch ausgewählte Menschen die Geistesgabe gegeben, andere Menschen zu heilen. Ich möchte mal lesen aus 1. Korinther 12. Da sind die einzelnen Gnadengaben aufgeschrieben und dieser Vers zu den Heilungen. Wenn jemand die Gabe der Heilung hat, stimmt gar nicht, das ist nur meine Erklärung, okay. Dann schlecht vorbereitet. Auf jeden Fall, 1. Korinther 12 wird beschrieben, dass der Heilige Geist Menschen befähigt, auch zu heilen. Dem einen gibt der Heilige Geist vielleicht eine Prophetie auszulegen. Einem anderen gibt er die Möglichkeit, Wunder zu tun. Einem anderen gibt er die Möglichkeit, Kranke zu heilen. Das bedeutet, gewisse Menschen haben diese Gabe der Heilung. Und wenn es dann diesen Menschen gibt, der diese Gabe hat und auch dann anderen die Hände auflegt, die krank sind, dann gesund werden, dann bedeutet das nicht, dass jeder andere Mensch, der dann genau das Gleiche tut, irgendwie die Hand auflegen, dass es dann genau so passiert. Sondern es bedeutet, wenn Gott durch den Heiligen Geist uns begabt, etwas Bestimmtes zu tun, damit sich die Königsherrschaft Gottes auf dieser Erde ausbreitet, dann ist das die Aufgabe von diesem spezifischen Menschen. Und dann schreiben manchmal diese von Gott begabten Menschen Bücher, wie man heilt. Sagen sie, ja, ich habe 3 Jahre lang gebetet, immer das gleiche Gebet. Ich habe dann immer die eine Bibelstelle gelesen, danach hatte ich die Geistesgabe der Heilung. Und wenn ich dann Menschen die Hände auflege, dann mache ich das auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und wenn ihr das genauso macht, werden die Menschen auch gesund. Und solche Bücher kann man finden. Und das ist ein ganz großer Unfug. Denn der Heilige Geist, der lässt sich nicht irgendwie durch irgendwelche Praktiken oder irgendwelche Übungen dazu bewegen, dass wir eine Geistesgabe bekommen, sondern der Geist weht, wie er will. Wir wissen es nicht, wer diese Gabe bekommt von Gott. Wenn also ein Mensch beschreibt, wie er die Gabe erhalten hat und praktiziert, heißt das nicht, wenn wir die gleichen Schritte befolgen, dass wir dann genauso handeln können. Und das gehört genauso mit dazu. Das heißt, damit möchte ich deutlich machen, nicht jeder Christ ist jetzt dazu berufen, andere Menschen zu heilen. Jesus hat, als er die Jünger ausgesandt hat, Matthäus 10, hat er denen Folgendes mitgegeben. Geht und verkündigt den Menschen, die Königsherrschaft bricht bald an, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr kostenlos bekommen habt, das gebt kostenlos weiter. Ich habe das Matthäus-Evangelium mal durchgearbeitet und geguckt, wie das aussieht mit Krankenheilung bei Jesus. Es gibt keinen einzigen Menschen, der krank zu Jesus kam und krank wieder wegging. Alle Menschen, die krank zu Jesus kamen, gingen wieder gesund nach Hause. Es wird beschrieben, dass er in seiner Heimatstadt in Nazareth nicht viele Wunder tun konnte, weil sie nicht glaubten. Aber es steht da nicht, dass sie wieder krank von ihm weggingen, sondern ich deute das dahin, dass sie ihm nicht glaubten und gar nicht zu ihm gegangen sind, wenn sie krank waren. Und Jesus sagt hier den Jüngern, heilt Kranke, weckt Tote auf. Was mir auch aufgefallen ist, Jesus sagt nicht, betet für Kranke oder betet dafür, dass die Toten wieder auferstehen, sondern heilt Kranke. Wir sollen also nicht beten, sondern wir sollen heilen. Auch interessant. Wenn nämlich Jesus schon alle Krankheiten getragen hat, wenn er schon dafür schon gelitten hat, dann müssten wir ihn ja eigentlich gar nicht anflehen, anbetteln, sondern dann ist die Gesundheit für dieses Symptom ist eigentlich schon da. Deshalb sollen wir heilen. Und für uns Menschen ist das manchmal gar nicht so einfach, weil da eine Dimension mit hineinkommt, die nicht so irdisch ist. Wir kennen das Heilen eher aus anderen Bereichen. Zum Beispiel, wenn wir zum Arzt gehen und Medikamente bekommen, dann heilt uns das auch. Oder wenn wir zu wenig getrunken haben und Kopfschmerzen bekommen und dann mal ordentlich Wasser trinken, dann ist das auch Heilung für uns. Der Mensch ist eine Einheit, besteht aus Körper, Seele und Geist. Und ganz viele Krankheiten sind psychosomatisch. Das heißt, wenn uns irgendwas auf der Seele brennt, dann hat das Auswirkungen im Körper. Wenn uns irgendwas schwer im Magen liegt, dann kann es, also psychisch schwer im Magen liegt, irgendeine Sache belastet und so, dann kann das wirklich körperliche Auswirkungen haben. Wir Menschen sind eine Einheit, körperlich, geistlich, seelisch. Und Jesus ist auf diese Welt gekommen, um uns nicht irgendwie nur körperlich zu heilen, sondern möchte uns auch seelisch und geistlich heilen. Deshalb gehört das auch zusammen, auch in der Evangelisation gehört das zusammen, dass Gott nicht nur uns errettet von den Sünden, sondern dass er auch die Lasten, die wir mit uns rumschleppen, die uns psychisch belasten, dass er uns das wegnimmt und dass er auch uns die Krankheit, also dieses körperliche Leid, dass er uns das auch wegnimmt. Im Alten Testament war es üblich, weil wir leben in einer gefallenen Schöpfung unter der Herrschaft des Teufels, dass die Menschen gesagt haben, ja, wenn jemand krank ist, dann ist es eine Folge der Sünde. Das kann durchaus so sein. Sünden können als Folge auch eine Krankheit auslösen. Aber es muss nicht immer so sein. Zu Jesus wurde mal ein Junge gebracht, der war blind geboren. Das heißt, er kam schon blind zur Welt. Und da fragten dann die Jünger, Jesus, wer hat denn jetzt eigentlich gesündigt? Kann denn ein Kind schon sündigen, bevor er auf die Welt kommt und dann blind zur Welt kommt? Oder waren das vielleicht seine Eltern und das Kind wurde bestraft? Und Jesus sagt, nee, keiner hat von denen gesündigt, weder die Eltern noch das Kind, sondern er ist blind geboren, damit jetzt die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Auch da gibt es keinen kausalen Zusammenhang, nicht unbedingt, dass Sünde und Krankheit immer zusammengehören. Es kann sein, aber es muss nicht. Und in diesem ganzen großen Thema komme ich immer wieder auch bei mir selbst an meine Grenzen. Ich will immer mit meinem Kopf begreifen, wie das alles so funktioniert. Und manchmal muss ich auch mein Herz auf mein Herz hören, dort, wo Jesus zu mir hineinspricht. Ich muss glauben können. Glauben bedeutet, Dinge für wahr halten, die ich nicht sehen kann, so als wären sie aber da. Und dieser Glaube, das ist das Entscheidende. Überall da, wo wir sehen, dass Jesus geheilt hat, hat er gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Oder manchmal war das auch der Glaube von den vier Freunden, die einen Gelähmten zu Jesus gebracht haben. Oder der Glaube des Hauptmanns, der einen kranken Knecht zu Hause hat. Aber der Glaube gehört dazu. Der Glaube, dass wir nicht nur auf das Sichtbare sehen, sondern dass wir glauben, dass Gott da ist, dass Gott etwas tun kann. Und in dieser Welt, in der wir sind, ist es ganz normal, dass wir Angst haben, dass wir Zweifel haben, dass wir Bedrängnis haben. Aber Jesus hat diese Welt überwunden. Und er will das auch nicht alles austauschen, was wir in dieser Welt haben. Er hat gesagt, er lässt uns unseren Frieden schon, aber er will uns seinen Frieden mit dazugeben. Und letztendlich ist alles Gnade. Wir können uns nichts verdienen. Wir können uns nicht verdienen, dass wir erlöst sind. Wir können uns nicht verdienen, dass wir von Krankheit geheilt werden. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Aber wenn wir unser Leben an Jesus geben, dann haben wir die Garantie darauf, dass wir errettet sind, dass wir einmal bei ihm sein dürfen in der Herrlichkeit, dass wir dieses neue Jerusalem, von dem die Offenbarung 21 schreibt, dass wir das tatsächlich einmal sehen werden. Wir haben auch keine Garantie dafür, dass alle unsere Krankheiten auf dieser Welt weggenommen werden. Aber immer dann, wenn das geschieht, bedeutet das, dass die Königsherrschaft Gottes sichtbar wird, schon in dieser Welt, schon in dieser Zwischenzeit, in dieser Zeit, wo der Teufel regiert. Immer da kommt wieder Gott rein und sagt, es gibt eine Realität, die größer ist. Es gibt eine Herrschaft, die stärker ist als das, was in dieser Welt ist. Ich rette dich auf jeden Fall. Und immer wieder werde ich auch die Krankheiten aus deinem Leben wegnehmen oder aus dem Leben von den anderen. Unser Körper ist, als wir errettet wurden, ist derselbe geblieben. Und der wird auch älter werden. Manchmal bekomme ich schon Falten. Und irgendwann werde ich auch sterben. Das gehört auch mit dazu. Mein Körper ist irdisch. Der wird erst wieder erneuert, wenn ich einmal in der Ewigkeit bin. Aber trotzdem kommt diese Herrlichkeit Gottes auch immer wieder in mein Leben hinein, in meinen irdischen, von der Sünde gekennzeichneten Körper. Das ist Gnade. Da wird sichtbar, dass das, was Jesus uns einmal schenken möchte in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit, wird sichtbar in meinem Leben jetzt schon hier. Für mich als Bestätigung oder als Glaubensbestärkung, aber auch als Zeugnis für andere Menschen in meiner Umgebung. Ich glaube nicht, dass ich ein großartiger Heilungsprediger bin oder sowas. Ganz selten mal habe ich das wirklich auf dem Herzen, dass Jesus zu mir sagt, dass er Kranke heilen möchte. Und bei dem einen war das auch mal so. Der braucht das wirklich, weil er vor der Frage stand, gibt es einen Gott oder gibt es ihn nicht? Er war in der Gemeinde, hat alles kennengelernt, aber er konnte von seinem Kopf nicht fassen. Und an dem Morgen hatte ich das auf dem Herzen, frag doch einfach mal, Matthias, wer in der Gemeinde Schmerzen hat. Und dann hat sich der gemeldet, hab gebetet und dann aber nicht gleich nachgefragt, sondern erst eine Woche später oder zwei Wochen später. Und er sagte, ja, ich hatte Zahnschmerzen, so richtig schlimm. Am Sonntag haben die Zahnärzte ja nicht auf. Und er wollte Montag dann zum Zahnarzt gehen, aber am Ende des Gottesdienstes war alles weg. Keine Schmerzen mehr. Und das war für ihn der Beweis dafür, dass es Gott geben muss, weil er eingegriffen hat. Hatte jemand von euch schon mal Zahnschmerzen? Da kann man nicht sagen, ach, pff, ja. Also das nervt richtig so. Das tut weh. Ja. Und das ist dieses Herz von Gott. Er möchte sich als Gott beweisen. Er möchte sich zeigen, dass er der lebendige Gott ist. Und er möchte zeigen, was für eine Realität im Himmel ist, um uns Geschmack darauf zu machen. Dazu gehört auch ein wenig, wenn ich mich jetzt nur von Cola und Chips ernähre und dann krank werde und dann sage, Gott, bitte heile mich, dann sagt er vielleicht, stell doch mal deine Ernährung um. Manchmal sind wir auch selbst schuld. Es gibt eine Geschichte von einem Menschen, der ist wandern und gerät in einen Sumpf und kann sich nicht mehr befreien. Und sagt, oh Gott, hilf mir aus diesem Sumpf, sonst bin ich tot. Ein paar Minuten später kommt der Förster vorbei und sagt, oh, sind da reingefallen, soll ich ihnen helfen? Und sagt dann, nee, ich habe zu Gott gebetet, der wird mich retten. Dann geht der Förster weiter und der Mann im Sumpf stirbt elendig. Dann kommt er zu Gott in den Himmel und dann klagt der Mann Gott an. Ich habe doch zu dir gebetet. Warum hast du mir nicht geholfen? Und Gott sagt, ich habe dir den Förster geschickt. Warum hast du die Hilfe nicht angenommen? Und so jetzt auch, wenn wir vielleicht krank sind oder es uns nicht gut geht und Gott stellt uns Ärzte zur Seite oder stellt uns gesunde Lebensmittel zur Seite oder wir Menschen haben die Möglichkeit, Medikamente einzunehmen. Das gehört mit dazu. Wir können nicht sagen, wir nehmen keine Medikamente, wir wollen uns nur von Gott helfen lassen. Dann begeben wir uns auf die gleiche Ebene wie der Mann, der im Sumpf elendig verreckt ist. Heilung von Krankheit hat ganz viele verschiedene Facetten. Und das gehört auch mit dazu. Ich habe vor einiger Zeit entdeckt, dass Ingwer ganz gesund ist. Hat sogar antibiotische Wirkung. Also, und schmeckt mir auch. Und es gibt so viele andere Sachen. Meine Großeltern haben noch einen eigenen Garten gehabt und dann ganz viel Lebensmittel angebaut. Aber ich weiß heute gar nichts mehr. Ich kann in den Wald gehen und sehe ganz viel Grün, aber ich weiß gar nicht, was mir gut tut. Oder wenn ich krank bin, was ich dann essen müsste, damit es mir besser geht. Ich habe davon keine Ahnung mehr. Ja, ich habe so viel verloren. Und Gott stellt uns das eigentlich alles zur Verfügung. Das wächst sogar hier. Und wenn wir gesund leben, dann hilft das auch dazu. Ich fasse mal zusammen. Jesus ist auf diese Erde gekommen. Er hat jede Sünde getragen, hat jede Krankheit getragen. Das Opfer war vollkommen. Wir leben aber in dieser Zwischenzeit, wo der Teufel auf dieser Welt sein Unwesen treibt. Wir sind nicht im Paradies und wir sind auch noch nicht im neuen Jerusalem. Aber wir sind nicht dem Teufel hilflos ausgeliefert, sondern wir gehören zur Gemeinde und die Gemeinde ist die Herrschaft, der Herrschaftsbereich Gottes. Und in diesem Herrschaftsbereich Gottes ist es normal, dass sich Gott auch als der Herrscher beweist und sich als Herrscher zeigt. Und immer wieder auch sichtbar wird dadurch, dass Menschen gesund werden von Krankheit. Und wir Menschen sollen damit verantwortungsvoll umgehen, mit dem, was Gott uns schenkt. Es ist eine Gnadengabe, ein Geschenk vom Heiligen Geist. Wir sollen das nicht irgendwie ausnutzen und wir sollen auch andere Menschen damit nicht verführen, sondern verantwortungsvoll damit umgehen. Und ich glaube, dass dieser Bereich noch so groß ist, dass wir da noch so viel lernen können und dass wir so viel von diesem modernen Denken, was wir so haben, dieses wissenschaftliche Denken, was sich alles erklären kann, dass wir davon einmal abbiegen müssen und unserem Kopf zutrauen lassen müssen, dass es da etwas gibt, was größer ist, was unseren Verstand übersteigt. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dich haben. Ich danke dir, dass wir durch dich gerettet sein dürfen. Danke, dass wir ewiges Leben haben dürfen durch dich. Und ich danke dir auch, dass wir erleben dürfen, dass du dich in unserem Leben heute noch als der Gott beweist, der du bist. Danke dafür, dass du auf dieser Erde gezeigt hast, was für eine große Kraft du hast. Du hast Tote auferweckt, du hast Kranke geheilt. Du hast die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Du bist auf dem Wasser gelaufen, du hast Wind und Wellen befohlen und sie mussten gehorchen. Was für ein großer Gott bist du. Und wir wollen dir zulassen, wir wollen in unserem Kopf dir die Freiheit geben, dass du Dinge tun kannst, die wir uns nicht erklären können. Wir wollen an dich glauben und wollen daran glauben, dass du Wunder tun kannst. Und deshalb möchten wir dich bitten, dass du in unserem Herzen so viel Glauben hineingibst, dass wir dir das zutrauen. Und dass wir, wenn wir in solchen Situationen sind, dass wir dir zutrauen, dass du so etwas tun kannst. Wir wollen dir vertrauen. Danke, dass du ein guter Gott bist. Du hast gute Gedanken über uns und du möchtest das Beste für uns. Danke dafür, dass wir mit dir leben dürfen. Amen.